Fata Morgana, der Podcast frisch vom Erzeuger.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fata Morgana, dem Podcast von und mit
Ben Papin und Papias. Hallihallo.
Ja, hallihallo auch von meiner Stelle. Wir sind mal wieder nicht nur in trauter Zweisamkeit vom Mikro, sondern wir haben heute Abend wieder einen Gast. Und die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer unter euch wissen vielleicht, mit wem wir heute Abend eine Episode aufnehmen. Ihr werdet den jungen Mann gleich kennenlernen, aber ich möchte nichtsdestotrotz und obwohl ich weiß, dass eigentlich alle schon die Gelegenheit haben, über die Shownotes zu wissen, worum es in dieser Episode geht, einmal kurz erklären, wie wir zu dieser Episode heute kommen, wie wir zu diesem Gast kommen, wie wir, worum es heute thematisch inhaltlich geht. Und wenn sich die meisten von euch noch an die erste Episode von Fata Morgana erinnern, dann wisst ihr vielleicht noch, warum Papias und ich damals überhaupt diesen Podcast gestartet haben oder ins Leben gerufen haben. Das haben wir eigentlich gemacht und ich glaube, das hört man in dieser Episode und auch in den folgenden Episoden relativ klar, dass wir völlig begeistert von unserem Vaterdasein waren und dass wir
sind.
Zu diesem Maß schon waren, genau, wir sind es natürlich immer noch, aber das war so der ausschlaggebende Punkt, dass wir dieses Glück und diese Begeisterung irgendwie in die Welt hinaus posaunen mussten und gesagt haben, das machen wir halt über einen Podcast. Für uns war dieses Thema damals, du kannst mich gerne korrigieren, aber ich würde mal sagen, eigentlich ausschließlich positiv besetzt. Wir haben eigentlich keinen Gedanken daran verschwendet in dieser ersten Zeit, dass es auch Väter gibt, denen es vielleicht etwas anders ergangen ist oder ergeht als uns, für die so eine Vaterschaft ganz anders besetzt ist als bei uns, vielleicht mit Wut, mit Trauer, mit Verzweiflung, mit Unverständnis, mit Ohnmacht, um nur einige zu nennen. Und ich würde uns jetzt aber auch in Schutz nehmen und sagen, das ist eben der Anfangseuphorie geschuldet gewesen. Das war halt so, dass wir das sehr einseitig gesehen haben. Im Zuge unseres Podcaster-Daseins, gerade auch vor dem Hintergrund, dass wir uns mit dieser Vaterschaftsthematik beschäftigen, haben wir dann natürlich auch angefangen, über unseren eigenen Tellerrand hinauszustauen und haben festgestellt, dass es eben auch noch andere Vätergeschichten gibt, die man viel zu selten erfährt, beziehungsweise die, man hat manchmal das Gefühl, verdrängt oder vergessen werden. Und wir haben uns dann vorgenommen, in unseren Möglichkeiten natürlich auch solche Geschichten zu erzählen, beziehungsweise uns Väter einzuladen, die ihre Geschichten erzählen können. Ich will mal als Beispiel Papias Episode 28 mal nennen, als wir damals Uwe zu Gast hatten, der Vater einer behinderten Tochter ist und der auch seine ganz eigene Geschichte erzählt hat, die auch viel zu selten erzählt wird. Und wir haben damals schon, das ist schon relativ lange her, auch vorgehabt, mal mit dem Vater eines Sternenkindes eine Aufnahme zu machen. Und ich kann sagen, oder das können wir auch beide sagen, es war damals schon eine unglaublich schwierige Sache, überhaupt den Vater eines behinderten Kindes vors Mikro zu bekommen. Gleichwohl schwerer war es, den Vater eines Sternenkindes zu finden, der bereit ist, bei uns im Podcast über dieses Thema, das ja ein sehr, sehr, sehr persönliches Thema ist, zu sprechen. Und schlussendlich muss man sagen, ist es dann nach einigen Versuchen, die ins Leere gelaufen sind, durch einen Zufall dazu gekommen, dass wir heute Abend einen solchen Vater zu Gast haben. nämlich im Zuge unserer Nachsorge durch die liebe Maren, unsere Hebamme, haben wir natürlich auch mal neben der eigentlichen Arbeit so ein paar Worte gewechselt und sie hat halt auch mitbekommen, dass wir einen Vater-Podcast machen und ja, so kam eins zum anderen, auch zu möglichen Themenvorschlägen und dann habe ich das eben nochmal so angesprochen und sie kannte da direkt jemanden und der kannte wiederum jemanden und das war quasi dann so der Lauf, der dazu geführt hat, dass wir heute Abend eben ja, einen super netten Typen vor dem Mikro sitzen haben, jetzt bei sich zu Hause. Ich habe jetzt lange genug geredet. Ich glaube, so lange habe ich noch nie geredet als Anmoderation.
Das stimmt nicht.
Das stimmt nicht, okay. Möchte ich aber gerne, dass das Schweigen beim Nick auch mal ein Ende hat. Deswegen erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist heute, Nick.
Ja, ja. Hi und vielen Dank für die Einladung.
Ja, Nick, auch nochmal kurz und knapp von mir. Herzlich willkommen.
Danke.
Das Thema ist ja ein Thema, welches mich, ja, wie soll ich sagen, sehr beschäftigt, weil es für mich unvorstellbar ist und vielleicht auch noch zusätzlich. Es gibt ja einen speziellen Tag, den 15. Oktober, nämlich den Tag der Sternkinder. Da haben wir im Rahmen unserer Instagram-Aktivitäten auch mal einen Post abgesetzt, im Rahmen wir uns auch das Ziel gesetzt haben, über dieses Thema zu sprechen. Und umso mehr freue ich mich heute, dass du unser Gast bist und wir dieses Thema mit dir aufarbeiten können und bedanke mich deswegen schon mal hier im Vorfeld für deinen Mut und deinen Vertrauensvorschuss uns gegenüber.
Sehr, sehr gerne.
Ja, nimm uns doch gerne mal mit auf die Reise. Wer bist du? Wie viele Kinder hast du? Bist du verheiratet? Und was ist mit dem Sternenkind?
Okay, hi. Also, ich bin Nick Senior, bin jetzt 44 Jahre alt, sowas um den Dreh rum. Mhm. Vor 12 Jahren aus dem Schwarzwald hier ins schöne Rheinland gezogen, bin verheiratet, habe 3 Kinder, wovon 2 noch am Leben sind.
Mhm. Ja. Und deine Kinder heißen, dein erstes Kind kam wann, nur zur Einordnung?
Also, unsere Große, die wird jetzt dann in 2 Wochen 5 Jahre alt, das ist die Leni. Mhm. Dann kam 2 Jahre später Nick Junior. Der ist dann leider, ohne dass wir, dass es irgendwie Anzeichen gab oder sowas, 6 Stunden und 11 Minuten nach der Geburt verstorben. Mhm. Und dann wurde meine Frau ungeplant und relativ schnell wieder schwanger, so dass wir jetzt noch eine 1,5-jährige Mina hier rumspringen haben.
Mhm. Ja, Wahnsinn. Ben Papin, hast du direkt eine Frage, weil ich hätte unendlich viele.
Nur raus damit.
Ja, ich habe natürlich auch einige Fragen. Ich möchte aber, bevor wir tatsächlich dann auch uns ganz speziell der Geschichte von Nick zuwenden und dann auch in die Sache einsteigen, vielleicht nochmal ganz kurz eine kleine Einordnung vornehmen, damit alle, die zuhören oder alle, die die Episode hören, zumindest ganz grob wissen, was zum Beispiel auch mit dem Begriff Sternkind gemeint ist. Und bevor ich das tue, kann ich vielleicht auch schon mal ganz kurz sagen, die Vorbereitung auf diese Aufnahme, die war ziemlich herausfordernd, also das werden sich alle vorstellen können, die mit dem Thema vielleicht auch noch nicht so viel Berührungspunkte hatten. Jetzt komme ich zu der Begriffsklärung, das Sternkind, diesen Begriff, den gibt es noch gar nicht so lange. Früher waren das etwas, sage ich mal, etwas nüchternere Begriffe oder sehr technische Begriffe. Da wurde von Tod oder Fehlgeburten gesprochen, beziehungsweise dann etwas weiter gefasst, hat man dann gesagt, okay, Sternkinder, also dieser Begriff hat sich dann etabliert. Am Anfang waren das Kinder, die um die Geburt herum verstorben sind. Mittlerweile sagt man, dass das eigentlich alle Kinder sind, die früh versterben. Also das kann dann schon auch deutlich vor der eigentlichen oder vor der ausgerechneten Geburt passiert sein. Das kann aber auch dann deutlich nach der Geburt
24. Schwangerschaftswoche und mehr als 5000 Gramm.
500 Gramm.
Ah, 500 Gramm, ja.
Genau, und die, was vielleicht auch die wenigsten wissen, dass 20-30% der Schwangerschaften verfrüht zu Ende gehen. Die meisten Fehlgeburten finden innerhalb der ersten 6 Wochen statt. Und tatsächlich sind, wenn ich jetzt mal als Referenzjahr das Jahr 2020 nehmen kann, vor der Geburt oder innerhalb des ersten Lebensjahres, und das ist so ein bisschen auch die, so der Rahmen der Sternkinder, zumindest landläufig, 5.535 Kinder verstorben sind. Das sagt zumindest das Statistische Bundesamt, und in dieser Statistik sei aber noch gesagt, das sind tatsächlich nur die Kinder, die du gerade auch schon angesprochen hast, die über 500 Gramm Gewicht haben. Die Kinder, die das nicht schaffen oder die dieses Gewicht nicht erreicht haben, sind nicht in dieser Statistik enthalten. Das heißt, wenn wir jetzt, vielleicht hat Nick da auch noch aktuellere Zahlen, aber wir sprechen hier von ziemlich vielen Kindern, die man als Sternkinder bezeichnet oder bezeichnen kann.
Da das Thema ja, oder ich auch ein Freund von Zahlen, Daten, Fakten bin, aber das für diese Episode aus meiner Sicht ja irrelevant ist, wie schwer, wie weit das Kind sozusagen entwickelt war, ist es für mich viel wichtiger, mal in die Situation einzusteigen, in die oder in der ihr euch befunden habt, Nick. Du hattest gesagt, Nick Junior ist 6 Stunden, Pi mal Daumen, nach der Geburt verstorben. Genau. Daher die Frage, war das eine ganz normale Schwangerschaft oder habt ihr etwas erahnen können?
Nee, wir haben überhaupt nichts erahnen können. Also wir hatten schon die große Tochter da, und bei der gab es, die Schwangerschaft war unauffällig. Bei der Geburt gab es dann Probleme, da gab es einen Stillstand. Wir wollten ursprünglich im Geburtshaus entbinden, das ging dann nicht. Wir haben dann nach 22 Stunden, sind wir dann irgendwann ins Krankenhaus gefahren und da nochmal 11 Stunden gewartet, bis es dann zu einem Kaiserschnitt kam, weil einfach nichts mehr ging. Aber das lief alles geregelt und geplant und vernünftig ab und ging auch alles wirklich gut. So, und dann war Nick Junior unterwegs. Auch da die Schwangerschaft war gut. Also mit meiner Frau ging es jetzt nicht so gut während der Schwangerschaft, aber jetzt, ich glaube, man muss sich generell von diesen Schwangerschaften verabschieden, die einem so in Hollywood-Filmen propagiert werden. Das läuft nicht so. aber es war alles unauffällig. Wir haben ja aufgrund von unserem Alter auch, haben wir sämtliche Vorsorgeuntersuchungen bekommen und auch gemacht. Und es gab irgendwann mal, aber das war auch wirklich schon in einer frühen Phase, gab es eine Auffälligkeit irgendwie am Herzen, dass irgendwie eine Kammer oder sowas nicht geschlossen war. Aber da hat die Dame auch schon gesagt, naja, das ist mehr oder weniger normal, das passiert oft und das wird sich höchstwahrscheinlich auch wieder in den nächsten paar Wochen verwachsen. Und so war es dann auch. Beim nächsten Termin war dann schon nichts mehr zu sehen und dann lief alles ganz gut. So, und dann unsere Kinder neigen dazu, ein bisschen später zu kommen als ET. So, auch Nick Junior, und irgendwann war es dann aber soweit, jetzt auch nicht massiv später, ein paar Tage halt, wir sind ins Krankenhaus, beziehungsweise gingen, also Ja, also abends ging das irgendwie los und meine Frau meinte so, ach ja, wir wissen ja, dauert ja Ewigkeiten, komm jetzt, leg dich nochmal hier schlafen, ich überstehe so die ersten paar Wehen, kümmere dich um die Leni und dann morgen früh gemütlich die Leni zu Oma und Opa fahren, mich dann ins Krankenhaus, wir wissen ja, es dauert und ja, dauerte dann gar nicht so lang, sodass man dann, ach hey, ja doch recht früh morgens dann schon die Oma, die Leni zu Oma und Opa gefahren haben, ich meine Frau ins Krankenhaus. Und erst meine Frau ins Krankenhaus und dann war ja alles während Corona und da durften Väter ja ohnehin nur in der Endphase der Geburt in den Kreissaal mit rein. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich fahre jetzt noch die Kleine zu Oma und Opa und dann melde ich mich einfach an der Pforte und werde dann halt die nächsten, was weiß ich, 10, 20 Stunden vor dem Krankenhaus sitzen und warten, bis man mich reinruft. Und, genau.
Ja. Ja, das ist ja eine entscheidende Rolle, auch diese Corona-Zeit. Ich will dich eigentlich gar nicht unterbrechen. Nur Monat, war das März direkt, also im ersten Hard-Lockdown oder war das Ende des Jahres? Nee. Oder
einfach nur das war das Hard-Lockdown? Boah, das war jetzt vor... im Mai, vor 3 Jahren.
Okay, ja, dann genau, eigentlich hart. Schon
gar nicht mehr so sortiert.
Hard-Lockdown.
Genau. Ja. So, und kam dann auch nach einer halben Stunde wieder zurück ins Krankenhaus und hab mal, ja, hier bin ich, wollte nur Bescheid geben, meine Frau bekommt demnächst irgendwann ein Kind, ruft er mich dann. Und dann meint die Dame schon, nee, Herr Büchel, Sie können direkt durchlaufen. Das sieht alles ganz gut aus. Hat man mich direkt in den Kreißsaal geführt und meine Frau lag da, ihr ging es auch gut und ja, und irgendwann sagte sie dann, ja, dass sie dann demnächst gerne eine PDA hätte. Und die zwei Damen vor Ort haben dann gemeint, ja, das sieht ja auch alles sehr gut aus. Jetzt machen wir das so, wir bereiten diese PDA vor. So lange legen wir ihnen hier noch ein, CTG an. Mhm. Dann kann das durchlaufen und dann kriegen sie die PDA. Und dann ist der Kleine auch dann bald da. Mhm. Und genau, und dann lief dieses CTG eine Weile und irgendwann war dann mal was, dann kam eine der Damen zu meiner Frau mit, legen Sie sich bitte mal kurz auf die Seite, irgendwas gefällt ihm da nicht, vielleicht andere Seite, irgendwas stört ihn da, wir injizieren ihn jetzt mal was, irgendwie hat er gerade Schwierigkeiten oder irgendwas behagt ihm da nicht und haben meine Frau dann was gespritzt über den Zugang halt, den sie ohnehin hatte. Hat dann wohl auch nicht funktioniert und dann haben sie irgendwie ziemlich schnell so gefühlt einen roten Knopf an der Wand gedrückt, der Alarm ging runter, von allen Seiten kamen sie gerannt, es hieß nur so, hier Herr Büchele, da stimmt was nicht, Ihre Frau bekommt einen Notkaiserschnitt, Sie setzen sich da hin und warten. Mhm. Ja, und dann saß ich da und ich wusste ja
so ein bisschen. Kaiserschnitt, nee,
also diese Situation vom Notkaiserschnitt kannte ich nicht. Wie gesagt, bei der Leni war das ja alles sehr zivilisiert und lief ja alles planmäßig so. Und von daher saß ich dann halt auch noch guter Dinge da und habe gedacht, ja, ich weiß ja, wie lange das dauert. So eine Viertelstunde, bis die da aufmachen und die Kleinen raus und dann sauber machen. Und dann werden wir die mir den schon sicher dann bald bringen. Also klar war halt, beim Notkaiserschnitt darf ich nicht mit rein. So, und habe dann gewartet und es ist halt einfach nichts passiert. Und boah, ich krieg's. Ja, es ist alles so ein bisschen verschwommen. Ich krieg's jetzt so wirklich auf die Minute genau nicht mehr hin. Aber halt eine gefühlte Ewigkeit und ich glaube sogar eine realistische Ewigkeit. Ich habe halt angefangen, Kreise zu drehen. Die wurden dann immer größer und immer größer und immer näher an der Tür. Und irgendwann so nach einer Stunde, glaube ich, dann habe ich gedacht, ja, die haben mich hier drin vergessen und bin mal so vorsichtig raus auf den Flur und habe mir eine von den Damen da geschnappt und gemeint, hier, Entschuldigung, so und so ist mein Name. Meine Frau müsste gerade ein Kind bekommen haben. Ich wollte nur Bescheid geben, ich sitze hier. Also ich vermute, ihr habt mich vergessen, was ja im Eifer des Gefechts passieren kann. Bin ja nicht böse, aber ja, nee, sie wissen um mich und es wird sich jemand bei ihnen melden. Sie weiß nichts Genaues, aber irgendwie gab es wohl Probleme. Ja, und dann habe ich so weiter meine Kreise gedreht. Und irgendwann kam dann eine Ärztin rein und also schätzungsweise so 1,5 Stunden später, schätze ich.
Wahnsinn.
Und meinte dann halt, ja, sie wollte mich jetzt einfach mal informieren, was los ist. Vorher kam es jetzt leider nicht dazu. Aber der Kleine hat Schwierigkeiten. Sie wissen nicht, was für Schwierigkeiten er hat. Der Kaiserschnitt verlief ja nach Buch, also die waren innerhalb von was weiß ich wie vielen Sekunden bei ihm oder haben ihn geholt. Er hat auch geatmet, er hat geschrien und sofort danach aber auch damit aufgehört. Und er liegt jetzt gerade auf der Kinderintensivstation und sie untersuchen ihn und suchen den Fehler, haben bisher nichts ausfindig machen können und sind so ein bisschen ratlos. Mhm. Ja, dann, ich habe mir da erstmal nichts dabei gedacht. Okay, Komplikationen kann es immer und überall mal geben, aber wir sind ja hier in einem Krankenhaus, wir sind ja in guten Händen und meinen dann irgendwie so zu, ja gut, aber sie werden den ja schon wieder hinbekommen. Mhm. So, und dann hat sie gemeint, das tut ihr sehr leid, aber sie kann mir das zum jetzigen Zeitpunkt nicht versprechen. Und das war dann so das erste Mal, wo ich dann wirklich so realisiert habe, okay, ja, hier stimmt wirklich was ganz massiv nicht. Mhm. Und dann hat sie gemeint, ja, sie würde mich jetzt mal zu ihm bringen. Mhm. Meine Frau geht leider nicht, durch die Bauch-OP ist die ja noch ans Bett gebunden und das ist alles sehr eng, da ist einfach überhaupt gar kein Platz, aber sie wird mich jetzt mal zu ihm bringen, dass ich ihn mal sehen und Hallo sagen kann und mal streicheln. Und ja, hat mich dann dahin geführt und ja, und dann lag der da mit, weiß nicht, lauter Kabeln, Schläuchen, Drähten, Maschinen, unzählige Leute um ihn rumgewuselt und er lag da einfach so mittendrin und es war halt einfach alles an ihm dran, was dran sein sollte. Und er sah halt aus wie ein ganz normales, schönes, kleines Baby. Und ja, dann bin ich eine Weile bei ihm gesessen. Habe seine Hand gehalten und ja, um mich rum halt so ein chaotisches Treiben. Und irgendwann, ich kann es eigentlich nicht sagen, wie lange ich da gesessen bin, eine Weile auf jeden Fall, und meinte dann aber irgendwann so, ich habe so den Eindruck, ich sitze euch hier alle mehr im Weg rum. Ich würde auch gern mal zu meiner Frau, die ist ganz allein und weiß noch überhaupt nicht, was los ist. Und ja, dann kam die Frau Dr. Schneider, war das, hat mich dann zu meiner Frau begleitet oder wieder zurück in den Kreißsaal, wo dann meine Frau dann auch ziemlich kurz darauf später wieder reingeschoben wurde und meinte dann noch zu mir, ja, also sie haben jetzt alles Mögliche probiert, sie finden nichts, sie haben jetzt noch ein Medikament geordert bei einem benachbarten Krankenhaus. Ein Medikament, was man eigentlich so gut wie nie braucht, deswegen haben sie es nicht da. Okay. Aber das ist jetzt auch in 2-3 Minuten da und das ist so die letzte Hoffnung, die sie haben, weil sie finden halt einfach nichts. Sie wüssten überhaupt nicht, was sie behandeln sollen. Und ja, wenn sie denn aber merken sollten, dass sie ihm nicht helfen können oder ihn nicht retten können, dann würden sie meine Frau und mich zu ihm holen.
Mhm. Ja. Also. Hattest du keine wirkliche Zeit überhaupt mit deiner Frau mal in Ruhe? Also ne, in Ruhe heißt für mich schon irgendwie, sie eine Minute überhaupt in den Arm nehmen zu können? Oder bist du da
mit der Ärztin
ins Zimmer rein und dann ging es irgendwie Schlag auf Schlag, weil...
Das ging Schlag auf Schlag.
Weil deine Frau also, muss ja in den Gedanken, die ist ja verrückt geworden sein, ne? Weil du warst
also
ja
meine Frau, also ich, oh Gott, das muss, kann ich jetzt nur mutmaßen, aber ich nehme schon an, dass die meiner Frau bei diesem Notkaiserschnitt, dass die schon außer Gefecht gesetzt haben, also dass die narkotisiert war und dann dauert es ja auch eine Weile und so. Und also bei so einem Notkaiserschnitt normalerweise... schneiden die da ja vernünftig irgendwie und lassen sich da Zeit und machen das mit viel Liebe. Bei so einem Notkaiserschnitt wird ein kleiner Schnitt gemacht und dann wird die Bauchdecke aufgerissen. Da hast du keine Zeit, schön zu schneiden. Von daher, das läuft da, glaube ich, ziemlich martialisch ab. Und ich glaube, dass sie halt auch narkotisiert war. Also von daher hat sie, weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie gesagt, manche Sachen sind auch echt verschwommen.
Ja.
Ich glaube, dass sie da halt schon auch noch eine Weile geschlafen hat und das sicher auch gut so war. Und dann haben sie, und dann saß ich halt in diesem Kreißsaal und kurze Zeit später kam dann meine Frau, wurde auch reingeschoben und ja, ich habe hier halt das erzählt, was ich so wusste oder was die Frau Dr. Schneider mir gesagt hat. Und ich glaube, dann ging das noch mal so eine Dreiviertelstunde oder sowas, bis die Frau Dr. Schneider wieder reinkam und dann halt ja mit einem ziemlich langen Gesicht und ja, irgendwie, wir haben es eigentlich dann schon fast geahnt und hat dann gesagt, es tut ihr unfassbar leid, aber sie wissen nicht, was er hat, sie finden nichts, dementsprechend können sie auch nichts mehr für ihn tun und er ist aber nicht imstande, selbstständig zu überleben. Also das Problem war irgendwie wohl so, dass er es nicht geschafft hat, den Sauerstoff ins Blut zu transportieren. Das Herz hat geschlagen, wenn ich das noch richtig weiß. Er hat geatmet. Ich meine mir, vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aber ich meine so kurz nachdem die meine Frau zu dem Notkaiserschnitt rausgeschoben haben, auch irgendwie so einen kleinen Babyschrei am Ende des Ganges irgendwie vernommen zu haben, aber war vielleicht auch nicht die einzige Geburt, aber irgendwie bilde ich mir das ein, ihn wenigstens einmal gehört zu haben. Naja, und ja, aber sie wissen nicht, warum der Sauerstoff da nicht ankam. Mhm. Irgendwie, das könnte entweder irgendwie eine Verengung sein oder irgendwie ein Riss am hinteren Aortenbogen oder wie auch immer, ich bin kein Mediziner, auf jeden Fall so klein, dass man es mit Ultraschall und mit nichts erkennt, aber wohl halt doch so verheerend, dass er halt selbstständig nicht überlebensfähig ist und sie würde uns jetzt zu ihm bringen. Ja, und dann kamen wir halt da rein und dann lag er da und da waren schon weitaus weniger Leute als vorher, immer noch ein paar. Und ja, haben dann halt meine Frau neben ihn geschoben und ich saß dann auf der anderen Seite von seinem Bett und ja, da saßen wir dann halt, haben seine Hand gestreichelt und was man halt so dann macht mit einem Baby, was man gerade bekommen hat. Und
darf ich mal kurz nachfragen? Also du wirkst jetzt sehr gefasst in der Art, wie du das erzählst. Ich versuche mich gerade mehr schlecht als recht in die Situation hineinzuversetzen. Du wirst dann in den Raum geführt. Du bekommst die Information, deinem Kind geht's nicht gut. Das hat 20 Schläuche. Du merkst vielleicht auch, dass die hektische Betriebsamkeit nicht wirklich zielführend ist oder was auch immer. Also ich habe gerade meine spontane Reaktion, die ich mir selber zugeschrieben hätte, ich wäre völlig verzweifelt da,
ja, natürlich,
gegen jede Wand gerannt, glaube ich. Hast du dir gab es den Raum für diese Emotionen in diesem Moment oder hast du nur funktioniert und hast vielleicht auch gedacht, okay, jetzt muss ich hier irgendwie den Kopf hochhalten, es ist ja noch nicht alles verloren, auch gerade im Zwiegespräch mit deiner Frau, die ja mit Sicherheit auch völlig am Ende war, als sie diese Information bekommen hat, oder?
Also klar, so diese eine Hoffnung, an die du dich klammerst, die hast du bis zur letzten Sekunde, ob der Raum irgendwie durchzudrehen und irgendwie gegen eine Wand zu laufen da gewesen wäre, Wände waren da genug, aber du fällst halt, oder ich kann hier nur von mir sprechen, wie das halt in der Situation war. Du stehst erstmal komplett unter Schock, wenn du so eine Nachricht bekommst. So, und dann war das so ein Funktionieren. Du hast halt, oder ich habe halt einfach irgendwie so funktioniert, war in so einer Schockstarre, aber trotzdem noch handlungsfähig bis zu einem gewissen Grad hin. Und du, ja, also auch wenn du jetzt sagst, ich erzähle das sehr nüchtern, das liegt vielleicht daran, das ist jetzt ziemlich genau 3 Jahre her und bis vor einem halben Jahr habe ich auch wirklich noch immer jedes Mal geheult, wenn ich seine Geschichte erzählt habe und ich habe seine Geschichte sehr gerne erzählt. Ich vermisse es auch, nicht mehr so oft weinen zu können, weil das doch immer sehr befreiend ist, wenn das dann mal irgendwie passiert. Es ist schwer, das zu beschreiben. Ich weiß nicht, was da los war.
Hast du in dieser Sekunde, weil an deine erstgeborene Tochter Leni gedacht auch, in Bezug auf, ich muss auch irgendwie, weil für mich...
Nee, zu dem Zeitpunkt nicht. Nee.
Ist es so wie, ja, weil ich stelle mir vor, gib mir mein Kind und ich springe mit ihm zusammen von der Brücke oder aus dem Fenster. So. Das wäre so, ja, weil, also... das ist wahrscheinlich nicht der richtige Ansatz, da drüber so zu sprechen, aber...
Nee, so also diese Gedanken, die kommen dann später. Ja? Die kommen noch, die hatten wir. Also ja, hatten.
Also, wir oder ich. Ne, das sag ich so zum Beispiel, wenn ich ein Kind hätte und diesem Kind passiert was, ist für mich, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen könnte. Ne? Und ich bin immer ein Mensch, der für alles eine Lösung findet, aber für dieses Szenario habe ich immer im Leben noch keine Lösung mehr ausmalen können. Also, das
die wirst du auch nur dann bekommen, wenn du irgendwann, hoffentlich nicht, aber vielleicht mal in der Situation bist vorher, ich glaube, da kannst du dir so viele Szenarien irgendwie zusammen denken und dir vornehmen, wie du dann reagierst. Du bist in einem Schock drin. Du bist in der Situation, es gibt keinen Außenrum, du bist wirklich nur in dem Moment, in dem Raum mit den Leuten und sonst gar nichts. Und ein Großteil der Leute nimmst du nicht mal wahr. Also du bist da irgendwie schon so. Ja. Also
dann
ja, zu dem Zeitpunkt war es halt wirklich auch noch so, dass das für die Ärzte vermutlich nicht, und das haben sie uns ja auch mitgeteilt, aber für mich halt wirklich noch so eine Hoffnung, es passiert jetzt halt einfach noch ein Wunder. Hier, das kann es jetzt
nicht gewesen.
Es kann nicht so ausgehen. Das war so surreal alles irgendwie. Vielleicht auch, weil es so unerwartet kam. Vielleicht war das aber auch der Vorteil, dass es so unerwartet kam und man sich nicht vorher schon verrückt gemacht hat und dementsprechend halt auch dann überhaupt keine andere Möglichkeit hatte zu reagieren, wie man halt in dem Moment reagiert hat, was du halt so intuitiv dann gemacht hast. Und das, glaube ich, war richtig so. Wir waren sehr gefasst, aber was hätten wir auch anderes machen sollen? Also du bist da ja schon auch ausgeliefert, du bist verzweifelt, ohnmächtig. Ohnmächtig, das bringt es ziemlich deutlich rüber.
Handlungsunfähig, ja.
Ja, bis zu einem gewissen Grad halt. Das war ja dann so, dass wir saßen dann halt eine ganze Weile bei ihm und irgendwann wurde mir halt so diese ganze surreale Situation jetzt so bewusst auf einmal. Und ich meinte so, ja, okay, jetzt sitzen wir hier und wir streicheln ihn. Und mir wurde auf einmal klar, okay, das kann jetzt halt nicht ewig so sein. Ich kann jetzt nicht 12 Jahre hier sitzen und den Kleinen streicheln. Und ich sag so, wie geht's denn jetzt weiter? Und dann meinen sie, ja, also wie gesagt, das Problem ist halt, er kriegt mit diesem Sauerstoff halt und wir haben alle Zeit der Welt, die wir wollen, die wir brauchen, aber irgendwann müssen wir dann halt ein Zeichen geben oder sagen, wann es denn soweit sein soll und dann würden sie halt die Beatmung stoppen und dann würde es auch nur wenige Sekunden gehen, bis es denn dann geschafft hat. Und meine Frau so, Moment mal, das bedeutet, er erstickt. Und dann meinen sie, also so vom rein biochemischen Prozess her, ja, aber das kann man jetzt nicht vergleichen mit einem Ersticken, wenn wir jetzt ertrinken oder sowas, weil es funktioniert ja alles, der Sauerstoff kommt nur nicht da an, wo er soll. Also er ist ganz ruhig, er ist ja ohnehin sediert und so nach und nach würden dann halt die Organe ausfallen und das geht aber auch recht schnell und er wird da. Ich habe dann gesagt, ich möchte halt nur nicht, dass er irgendwie Schmerzen hat oder irgendwie. Na, meinst du, er ist ohnehin sediert und diesen einen Schlauch, wo dieses Narkotika oder was es war, drüber läuft, hat sie gemeint, das ist der Schlauch, den wir ziehen, wenn alles vorbei ist, dass ich ihn hundertprozentig versprechen kann. Er wird keine Schmerzen und keine Angst oder sowas haben.
Durftet ihr ja. Nick Junior auf den Arm nehmen, um in dieser,
das war dann,
in dieser Situation, weil das ist auch.
Also bis dahin waren ja noch auch ganz viele Geräte einfach dran, ganz viele Schläuche und so. Und als wir dann halt, wir saßen dann noch eine ganze Weile da und dann irgendwann haben wir gesagt, okay, es muss ja irgendwann mal so. Und haben dann gesagt, okay, dann lassen wir es jetzt zu Ende gehen. Und dann sind sie hingegangen und haben ihm erstmal so diese ganzen Aufkleber, die auf ihm drauf waren, alles ab und haben ihn dann genommen und meiner Frau auf die Brust gelegt und haben dann eben diesen Beatmungsschlauch gezogen. Und da haben sich dann auch alle zurückgezogen. Wir waren dann ganz alleine mit ihm. Es war noch eine Schwester, die stand dann an der Seite und hat irgendwie Papierzeugs gemacht. Und nach ein paar Minuten kam sie dann und hat ihn abgehört und meinte dann, sie glaubt, dass er es geschafft hat, aber um auf Nummer sicher zu gehen, holt sie nochmal die Frau Doktor. Die kam dann, hat ihn abgehört und sagte so, alles, was sie hört, ist der Herzschlag meiner Frau durch ihn durch und er hat es geschafft. Und das war's dann, ja. Also, ja. Und dann saßen wir erstmal noch eine ganze Weile einfach da. Ja. Fassungslos, verzweifelt, ohnmächtig, was halt so, denke ich, normale Emotionen dann sind. Ja. Und ja, letztendlich, das war dann so seine Geschichte.
Mhm. Sehr schön, wie du das beschrieben hast. Und ja, sehr schön. Vielen Dank.
Sehr gerne. Also ich rede gerne über ihn, so um euch da vielleicht auch so ein bisschen so die Hemmung zu nehmen, Fragen zu stellen oder so. Also ich finde es so, und da kann ich jetzt nur von mir reden, ich glaube, das ist bei vielen Eltern anders. Bei uns ist es auf jeden Fall so, dass wir sehr gerne über ihn reden, weil immer, wenn wir über ihn reden, von ihm erzählen oder irgendwie was in seinem Namen tun oder eher themisch, dann ist er so ein aktives Mitglied der Familie, dann ist er ein Teil von uns, dann ist er da, dann ist er präsent und deswegen.
Ja. Ja. Die Fragen kommen, von mir heraus wollte auch so ein bisschen einfach die Worte einfach mal sacken lassen und mich sondieren und irgendwie finden nach diesem sehr emotionalen, kurzen, aber auch sehr schönen, liebevollen Leben von Nick Junior. Die Frage ist, ihr seid ja mit dieser Situation sofort konfrontiert gewesen und ihr konntet euch nicht vorbereiten. Mhm. Ich habe Sternkinder, es gibt zig Gründe. Häufig weiß man auch nicht, woran es lag, weil die Obduktion es auch nicht hergibt. Es spielt ja auch vielleicht gar keine Rolle, aber Leute, die vielleicht sich darauf vorbereiten, wissen, anders mit der Situation umzugehen. Zum Beispiel habe ich im Rahmen der Recherche herausgefunden, dass Sternkinder ein Anrecht haben oder die Eltern ein Anrecht haben, ich würde sogar sagen, ein beidseitiges Anrecht, die Zeit, 1-2 Tage gemeinschaftlich zu Hause zu genießen.
Mhm, und genau. Ja.
Ist das euch oder angeboten worden oder war das Fachpersonal so geschult, dass es euch den Raum geben konnte, den ihr gebraucht habt? Ja. Und wenn ja, wie sah euer Raum aus?
Also, das ging dann noch direkt im in diesem in die, auf dieser Kinderstation weiter, dass dann, ich weiß nicht mehr, wer es war, kam dann irgendjemand so mit der Frage so, hier, wissen Sie, dass es Sternkind-Fotografen gibt?
Und in dem, ich kann wieder Worte finden. Ich brauchte gerade mal eine kleine Auszeit, ich bitte das zu entschuldigen.
Alles gut.
In diesem Moment seid ihr direkt darauf aufmerksam gemacht worden? Oder?
Also man hat dann natürlich schon ein paar Minuten gewartet. Also ich muss jetzt, was mir wirklich auf dem Herzen liegt, hier zu sagen, wir waren, ich weiß nicht, darf ich Namen nennen, wo wir waren? Also wir waren in Bonn im Marienhospital und ich muss sagen, wir haben uns da so fürchterlich das alles war, von der ersten bis zur letzten Minute wirklich so sicher und gut aufgehoben gefühlt. Man hat uns da Sachen gemacht, die möglich gemacht, die gerade auch während Corona unvorstellbar waren, aufgrund unserer Situation, aufgrund dieser Ausnahmesituation. Ich habe von anderen Eltern Erlebnisse mitbekommen, wo ich gedacht habe, ich hätte den Laden an Ort und Stelle in Schutt und Asche gelegt. Also was du da teilweise zu hören bekommst oder wie die Leute mit dir umgehen, medizinisches Fachpersonal, Pflegekräfte und was da für Sprüche kommen, wo ich denke, das muss eigentlich Teil der Ausbildung oder des Studiums sein, wie du mit Leuten in Trauer umgehst und so. Und ich glaube, da sind wir noch ganz, ganz weit weg davon.
Ich glaube auch, dass es eine gewisse, vielleicht da reingrätschen darf,
ja?
Persönlichkeit, Menschlichkeit. Manche sind so, selbst ein Studium, eine Lehre über
ja, ja.
das Hineinversetzen. Ich glaube,
Da hatten wir vielleicht einfach nur Glück, dass wir tolle Leute hatten.
Umso wichtiger und schöner für euch in diesem Lebensabschnitt dann.
Ja, es ist so wichtig, jemand Einfühlsames, Empathisches an seiner Seite zu haben in dem Moment. Es ist so wichtig einfach. Genau. Ja, auf jeden Fall. Wir wurden dann halt gefragt, ob wir das von diesem Sternkind-Fotografen wissen. Meine erste Reaktion war dann die, ach du Scheiße, jetzt hier noch fremde Leute und dann auch noch ein Fotograf. Das ist so ziemlich das Letzte, was ich jetzt hier noch haben will. Und zum großen Glück meinte dann meine Frau aber direkt, hey, pass auf, das werden die einzigen Erinnerungen sein, die wir an denen haben. So, von daher wäre das schon schön, noch ein paar schöne Fotos zu haben und keine Handyfotos mit Schläuchen überall raus. Und ich habe gesagt, ja, okay, dann fände ich es nur schön, wenn wir die Leni dazu holen können, dass wir ein Familienbild haben. So, und das war dann zum Beispiel sowas, wo die vor Ort gemeint haben, klar, Herr Büchele, wir kontaktieren den Fotografen, also die vom Krankenhaus haben das gesagt, wir kontaktieren den Fotografen, der wird dann in einer halben Stunde da sein, sie fahren los, holen ihre Große hier gar nicht Haupteingang mit Testen und dieses ganze Spektakel, sondern hier direkt hintenrum, die Leute hier wissen, wer sie sind und genau, als ich dann zurückkam mit der Leni, das war dann halt natürlich auch auf der Fahrt ins Krankenhaus, ja, wie erklärst du einer Zweijährigen, dass ihr Bruder gestorben ist? So, das war halt auch was, darauf bereite ich nicht vor. Und ich habe so in der Verzweiflung dann halt einfach so gesagt, hier, Mäuschen, pass auf, Baby Nick ist jetzt da, es geht ihm nicht so gut, er schläft ganz tief, musst einfach ein bisschen leise sein, aber du darfst jetzt zu ihm, du darfst ihm Hallo sagen und darfst ihn auch küssen, wenn du willst. Aber halt nicht so wild und es geht ihm nicht so gut und er schläft ganz tief jetzt erstmal. Und
konntest du das überhaupt in Worte so fassen, wie du es jetzt beschrieben hast? Oder ich hätte wahrscheinlich Rotz und Wasser geheult und.
Du, ich musste einmal quer durch Bonn fahren. So, du bist in dem Moment. Du funktionierst einfach. Du tust nicht mehr, aber halt auch nicht weniger. Du funktionierst. Du bist wie so ein Roboter irgendwie. Irgendwie hat es funktioniert. Ich habe die Kleine abgeholt, wir waren da. Der Stefan hat unfassbar schöne Fotos gemacht. Er hat es auch so toll gemacht mit uns, er hat es auch mit der Leni so toll gemacht. Als wir dann zurückgekommen sind oder als ich mit der Kleinen ins Krankenhaus kam, da war das dann schon so, dass die dann meine Frau und den Kleinen schon in ein anderes Zimmer geschoben haben, wo es halt nicht so dieser sterile OP-Charakter hatte, sondern da waren Lichterketten aufgehangen, da war gedämpftes Licht, das war schon ein Krankenhauszimmer, klar, aber die haben das echt recht liebevoll eigentlich und gemütlich dann da eingerichtet. Und genau, da sind dann auch die Fotos entstanden. Und dann
darf ich kurz fragen, das Krankenhaus hat euch dann einen Fotografen vermittelt und du hast ja, deine erste Reaktion war jetzt noch irgendwie ein Fremder, wie ist denn dann dieses Aufeinandertreffen abgelaufen, also kannst du vielleicht darüber nochmal.
Also der Stefan war schon im Zimmer, als ich mit der Leni zurückkam. Und man hat sich halt vorgestellt. Und wie gesagt, es ist so ein unfassbar angenehmer Kerl einfach. Ich mag ihn wirklich sehr. Hat es so toll gemacht, so dass er in keinem Moment irgendwie störend war. Klar waren da auch noch, wobei die haben sich dann auch zurückgezogen, irgendwie Klinikpersonal. Es war vollkommen in Ordnung, dass er da war. Und er hat es toll gemacht. Er hat es auch mit der Leni toll gemacht, sie da mit einzubinden und so. Und wie war deine Frage? Entschuldigung.
Ja, einfach das, ich habe sofort so die Frage im Kopf gehabt, da ist man in so einem Moment, in dem man ja sich vielleicht völlig verkriechen will, in dem man eigentlich niemand anders sehen will, als so die engsten oder nur die eigene Familie, dass da auf einmal dann ein völlig Fremder in diesem Moment auch noch dabei ist und im schlimmsten Fall stört.
Du bist trotzdem in dem Moment Eltern geworden. Wir zum zweiten Mal. Der Kleine war da, der lag bei uns. Man konnte ihn sehen, konnte ihn anfassen. So. Und du bist trotzdem unfassbar stolz. Und willst ihn zeigen. Ich meine, ihr seid Väter. Ihr wisst, wie es ist, wenn euer Kind da ist. Du willst es aus dem Fenster halten. Du willst, dass die ganze Welt euer Kind kennenlernt. So. Ja, okay. Dass alle wissen, dass er da ist. So, und da ist das genauso.
Das ist denn darüber hinaus, also das Thema Fotograf, also ne, oder Fotograf ist gekommen auf Empfehlung, wurden euch da auch andere Themen dann angeboten, wie zum Beispiel Nick Junior mit nach Hause zu nehmen?
Das leider nicht, aber trotzdem, wir sind ja dann, wir mussten aufgrund des Kaiserschnitts mussten wir ja dann auch eine Weile noch im Krankenhaus bleiben.
Okay.
Sind dann auf ein Zimmer gekommen, da haben die auch wirklich super reagiert und haben gesagt, so hier, Familie Büchle, passen Sie auf, wir machen Ihnen so ein Familienzimmer klar und wir legen Sie jetzt nicht auf die Wöchnerinnenstation, da Sie da inmitten von glücklichen Müttern liegen, sondern eine Station weiter nach oben oder so. Das war, glaube ich, irgendwie so eine Krebsstation für Frauen, auch ein trauriges Thema. Und haben wir gesagt, wie sieht es denn aus, dürfen wir denn den mitnehmen? So, also wir wollen den jetzt nicht schon hergeben, darf er noch mit zu uns? Und eine der Schwestern oder Ärztin, oh Gott, ich hoffe, ich werde damals nicht ungerecht, meinte dann, sie klärt es mit der Station ab, kann sie jetzt nicht entscheiden, aber sie fragt mal und kam dann auch kurze Zeit später und hat gesagt, ja, es geht. Ist okay, sie hat die Station informiert, was passiert ist, wir dürfen ihn mitnehmen, wir müssten bitte halt nur jetzt auf dem Weg da hoch ihn abdecken, er darf, also bleibt bei meiner Frau auf dem Arm liegen, aber wir möchten halt ein Tuch drüber machen und wir sollen bitte, wenn komische Reaktionen kommen vom Personal oder so, das bitte nicht persönlich nehmen, auf der Station haben die noch nie ein totes Kind gesehen. So und aber auch da waren alle unglaublich toll. Wir sind dann eben in dieses Zimmer reingekommen und dann kam eine Krankenhausseelsorgerin, irgendwie eine Pfarrerin oder sowas, glaube ich, ich weiß es gar nicht, die war auch total freundlich. Die Dienste haben wir dann nicht in Anspruch genommen, einfach weil wir damit halt nichts zu tun haben. Trotzdem war die Dame sehr angenehm und hat auch, als wir gesagt haben, so vielen Dank, aber im Moment haben wir da gerade keinen Bedarf. Nach Gottes Beistand hat sie sich auch sehr einfühlsam gezeigt und meint, überhaupt kein Thema. Sie lässt ihre Karte da, wenn sich das ändert, wenn wir reden wollen, sollen wir uns melden. Sie ist jederzeit für uns da und hat sich dann auch zurückgezogen. Also auch die war total freundlich und nett und hat uns, ich glaube, sie war es auch dann so eine kleine Tasche da gelassen mit halt Infomaterial, was es jetzt alles gibt. Also da war zum Beispiel dann der Flyer von Hope's Angel drin, was eine Gesellschaft ist, die sich um verwaiste Eltern kümmert. Die so unfassbar wertvolle Arbeit leisten. Die organisieren dann zum Beispiel, das sind dann so ganz banale Sachen, wo man nie drüber nachdenken, Rückbildungskurse für verwaiste Mütter zum Beispiel, weil du musst das ja machen, und dann stell dir vor, du hast gerade dein Kind verloren und sitzt dann hier zwischen 12 glücklichen Müttern, die ihre Kinder dann am besten noch irgendwie dabei haben oder so, das ist ja das Grab, so gibt es halt solche Angebote, es gibt, gab damals noch so feste Trauergruppen, wo es dann immer so 3-4 Paare in einer Gruppe waren, die sich dann regelmäßig getroffen haben über einen gewissen Zeitraum, die machen Angebote für Geschwisterkinder, weil das halt auch ein großes Thema ist, so wenn schon Kinder zu Hause sind, das ist bei uns bis heute Thema, so wie, ich meine, das Thema Tod wird ja generell in unserer Gesellschaft so, ist ja irgendwie so, wird einfach nicht thematisiert. So, da ist ja schon mal jeder irgendwie so, macht am liebsten einen Schritt rückwärts und sagt, ja, da mache ich mir dann mal Gedanken, wenn es soweit ist, aber irgendwie möchte ich mit dem Thema lieber nicht konfrontiert werden und dann auch noch das Thema Tod von einem Kind. Also niemand von uns war darüber irgendwie aufgeklärt. Klar, man weiß irgendwie, klar, auch Kinder können sterben. So, aber das passiert doch nicht bei uns. So. So, von daher, die haben Angebote für Geschwisterkinder, die haben ach so viel, und es ist einfach so wichtig, oder für uns war es so wichtig, und alle Eltern, die ich bisher kennengelernt habe, mit dem gleichen oder mit einem ähnlichen Schicksal, für die ist es halt auch wichtig. So. Aber das war halt das im Krankenhaus. Wir haben dann diese Flyer bekommen. Vieles haben wir dann erstmal selber organisiert. Also ich habe dann nach wie vor in so einer Schockstarre drin irgendwie direkt einen Kumpel angerufen. Hier, pass auf, das und das ist passiert. Sag mir einen guten Bestatter bei uns im Dorf. Okay. Der war dann auch erstmal ziemlich vor den Kopf gestoßen und meinte, ja, hier, ich kann dir den und den empfehlen. Als nächstes dann da angerufen. Ja, also das war so meins. Ich bin dann in so einen Aktionismus reinverfallen, der mir irgendwie geholfen hat und der mir viele Monate geholfen hat sogar. Und habe dann halt so irgendwie organisiert. Wir haben diese ganzen Broschüren, ich weiß gar nicht mehr, was alles dabei war. Ich weiß, dass Hope Angels dabei war, haben wir dann alles durchgelesen. Ja, wir hatten dann uns mit dem Bestatter getroffen, nachdem wir dann wieder zu Hause waren. Und uns wurde dann halt gesagt, also im Krankenhaus selber haben wir dann gesagt, okay, weil die Schwester, die das organisiert hat mit der anderen Station, dass der Kleine mit hoch darf, die hat dann halt gesagt, ja, aber wenn ich meine Schicht, weil ich, das geht so jetzt auf meine Kappe, wenn meine Schicht zu Ende ist, dann müsste ich ihn leider mitnehmen, weil halt diese Station das dann selber so nicht mehr leisten kann, und er muss halt dann in die Kühlung einfach. Okay. Und der durfte dann wirklich den ganzen Tag bei uns bleiben, und abends irgendwann um 9:30 oder so, es war dann ihre Schicht eh schon lange vorbei, und dann kam sie und meinte, ja, so, jetzt müsste dann, und dann haben wir gesagt, wie sieht's denn aus, können wir ihn denn nochmal sehen? Und er hat gesagt, es jederzeit, wenn wir wollen, sollen wir Bescheid geben, dann wird das weitergeleitet, und dann können wir den innerhalb von einer Viertelstunde oder 20 Minuten oder so, ist er in der Kapelle, können wir ihn dann in der Kapelle besuchen. Mhm. Und das haben wir dann auch gemacht.
Leni war bis abends dann auch bei euch?
Nee. Die war nur während dem Fototermin dabei, und irgendwann, die hat es gar nicht noch.
Ja, gar nicht
begreifen. Noch nicht so wirklich registriert. Und irgendwann hat sie dann angefangen, in Regalen rumzuturnen und so, wo ich gesagt habe, so, jetzt haben wir ein paar schöne Fotos, und ich würde jetzt dann mal die Kleinen wieder zu Oma und Opa bringen, weil jetzt wird es dann zu chaotisch. Und habe dann eben zum Stefan, zu dem Sternkind-Fotograf, gesagt: Hier, wie sieht's denn aus? Wie verrechnen wir jetzt das? Ich habe kein Geld dabei. Schickst du eine Rechnung oder wie läuft es? Und dann meint er, ja, nee, das ist, macht er ehrenamtlich hier. Das kostet uns nichts. Wenn wir wollen, was wir tun können, wir werden die Fotos irgendwann geschickt bekommen, ein paar Abzüge, alles digital noch auf einer DVD. Und da ist ein Begleitschreiben dabei. Wenn wir wollen, können wir hingehen und sagen, hier das und das und das Bild können wir markieren. Das dürft ihr zu Öffentlichkeitsarbeitszwecken oder so verwenden, aber mehr möchte er nicht. Und auch wenn wir das nicht tun, ist es aber vollkommen in Ordnung. Er sagt, die wenigsten machen es, aber wenn wir es tun, würde er sich freuen. Aber es ist auch wirklich kein Muss und nichts, was er erwartet. Mhm. So, und ja, das war sehr beeindruckend und tat halt einfach auch so gut in dieser Situation. So, ich glaube, ich habe in die 40 Jahre davor, die ich auf der Welt war, dieses Wort Güte, glaube ich, noch nicht einmal benutzt. Mhm. Aber diese Güte in dem Moment zu erfahren, du bist am Boden, so deine ganze Welt liegt auf einmal von einer Sekunde auf die andere in Trümmern. Mhm. So, du weißt nicht, was los ist, du bist handlungsunfähig, ohnmächtig, verzweifelt. Das sind so diese Worte, die mir halt immer wieder in den Kopf kommen. Und dann kommt so jemand und tut dir einfach nur was Gutes, ohne Eigennutz, ohne, einfach nur, weil er weiß, dass es dir schlecht geht. Das tut verdammt gut. Mhm. Das war wichtig.
Toll.
Vielleicht wichtiger als die Bilder. Und er hat wirklich sehr, sehr schöne Bilder gemacht, die wir auch ganz oft benutzt haben. Aber allein die Tatsache, dass er für uns da war, das war schon mal echt viel wert.
Wahnsinn. Ja.
Jo. Du hast gesagt, ihr seid da nach Hause gekommen. Ich würde jetzt mal mutmaßen, dass ihr im Vorhinein auch schon einige Vorkehrungen getroffen habt. Ich weiß nicht, ob ihr schon irgendwie ein Zimmer eingerichtet habt oder schon Sachen besorgt habt oder zurechtgelegt habt.
Ja, natürlich.
Dann kommt man nach Hause ohne das Kind, für das man diese Vorbereitungen getroffen hat.
Wir hatten den Maxi Kosi im Auto, weißt du?
So.
Und dann holst du nach ein paar Tagen das Auto aus der Garage oder aus der Tiefgarage vom Krankenhaus und schmeißt halt einfach so deine Krankenhaustasche auf den Maxi-Cosi. Das ist komisch. Ja. Mhm. Und zu Hause, dadurch, dass wir halt die Leni hatten, hatten wir zum Glück kein leerstehendes Zimmer. So, wir hatten ein Kinderzimmer, aber da war die Leni schon drin. Klar, wir hatten das Beistellbett. Wir hatten einen Stuhl, so einen Tripp-Trapp-Stuhl mit so einer Babyauflage oben. Das war eigentlich so das Einzige, bis halt auf ein paar Klamotten, aber so das Einzige an Möbelstücken, was wir wirklich neu und nur für ihn gekauft haben. Mhm. Ja, den wieder zusammenzubauen, das war nicht einfach. Mhm. Und den dann ein Jahr später wieder zusammenzubauen für die Mina, das war auch nicht einfach. So, das, ja. Aber da hatten wir auch das Glück, dass wir halt die Leni einfach schon hatten. Mhm. Und von daher jetzt kein leeres Zimmer hatten oder so.
Wie seid ihr mit dieser Situation im Alltag umgegangen? Es gibt gesetzlich keinen Urlaub, glaube ich, für Totgeburten.
Doch, du kriegst einen Tag Sonderurlaub.
Einen Tag aber Sonderurlaub,
aber das ist halt generell bei der Geburt deines Kindes und die Mutter halt ganz normal den Mutterschutz.
Genau, das sind ja verhältnismäßig dann nur 6 Wochen und so ein Verlust, das Thema aufzuarbeiten. Du durftest ja keine Elternzeit dann, wenn deine Frau keine hast, hast du auch kein Anrecht wahrscheinlich. Du musst dann dir normal Urlaub nehmen. Wie seid ihr dann durch diese Anfangszeit gegangen?
Also ich hatte oder habe bis heute das Glück, ein wirklich gutes, in einem guten Team zu arbeiten und eine großartige Chefin zu haben. Mhm. Ich habe dann, glaube ich, auch schon aus dem Krankenhaus raus einen aus unserem Team angerufen und ihn informiert, der dann gesagt hat, klar, er gibt es dann auch den anderen weiter, einfach, dass halt keine blöden, ich meine, die bekommen mit, so, ja, der Büchle ist heute nicht da, so, da wird der, wird das Kind kommen, ich schreibe morgen mal eine Glückwunsch-WhatsApp, so. So, von daher haben wir schon aus dem Krankenhaus auch geschaut, dass wir alle Leute informieren, dass es, auch, dass die Nachbarschaft informiert wird und so, dass, weil wir wohnen hier auf dem Dorf, da hat die ganze Straße mitquiebert. So, dass dann halt keine blöden Situationen entstehen. Das haben wir aus dem Krankenhaus schon gemacht und so halt. Jeder vernünftige Arzt schreibt dich dann krank. Klar, du hast kein Anrecht auf Elternzeit, aber ich glaube, es wird kein Arzt zu dir sagen, ja, können sie doch arbeiten. Der ist ja tot, ob sie arbeiten oder nicht. Also,
Aber lässt dich dann halt krank schreiben. Der Umweg der Krankschreibung, ne, wäre vielleicht die Kritik an dem System, dass man da nicht andere Freiräume direkt, dass man überhaupt Barriere gehen muss. Ja, das ist ja aus meiner Sicht klar, vielleicht braucht der eine es nicht, aber der andere schon. Deswegen ist es vielleicht dann doch über die Krankschreibung der richtige, aber für mich wäre das so eine Unvorstellbarkeit. Ich finde es schade.
Es wäre wünschenswert, so ist, natürlich, ja, genau. Wenn du dich damit nicht dann auch noch auseinandersetzen musst. Jetzt hatten wir halt auch hier wieder das Glück, dass wir einen tollen Hausarzt haben. Dem habe ich einmal angerufen und meinte, hier, pass auf, das und das ist passiert. Meine Chefin hat mir denselben Rat einfach gegeben. Meinte, hier, lassen Sie sich krank schreiben. Überhaupt kein Thema. Wir wissen alle, was los ist. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen. Also ich hatte Rückhalt von allen Seiten. Das war wirklich sehr toll. Und sind dann, also wir sind dann halt aber einfach auch, und im Nachhinein hat sich das dann einfach aber auch als Fehler herausgestellt. Wir wussten dann halt selber nicht so, okay, wie gehen wir jetzt mit der Situation um? Wir dachten, es wäre eine gute Idee für uns quasi als Ablenkung, aber gerade auch für die Leni, wieder so einen Alltag zu schaffen. Und meine Frau ist dann nach den 6 Wochen wieder arbeiten gegangen, ich nach einem Monat, weil wir gedacht haben, okay, diese Struktur, diese Routine, dieser Alltag, dieser Ablauf, der gibt uns Halt. Im Nachhinein, nee, das war das Dümmste, was wir tun konnten, weil du hast in der Zeit
nicht zu arbeiten.
Noch nicht mal ansatzweise anfangen zu realisieren, was dir da passiert ist. So, ja, also wie gesagt, das ist jetzt 3 Jahre her und wir sind immer noch dabei. Ganz vorbei wird es nie sein. Nee. Das wird immer Thema sein. Das wird unser Leben einfach ausmachen und beeinflussen. Bis zum Schluss, klar. Aber es ist dann halt, wenn du dann wieder anfängst zu arbeiten, wenn dann beide wieder anfangen zu arbeiten und dann halt auch noch andere Kinder im Haus sind, du hast keinen Platz für Trauer. So, der Alltag gibt es nicht her.
Gab es denn bei euch dann, du hast ja gesagt, es hat sich dann als Fehler herausgestellt, gab es dann irgendwann den Moment, an dem das Ganze dann irgendwie, an dem ihr dann zusammengebrochen seid oder an dem es zusammengebrochen ist oder an dem ihr euch an die Gurgel gegangen seid oder was auch immer, gehen ja verschiedene Menschen unterschiedlich damit um?
Also ein Großteil der Paare, ich weiß gar nicht wie viel, aber wirklich ein massiver Großteil der Paare nach so einem Erlebnis trennen sich. Ja. Da hatten wir auch das Glück, dass wir in dem Moment wirklich ganz arg zusammengerückt sind. So, und einfach da auch nochmal so diese Bestätigung bekommen haben, ja, es ist gut, dass wir uns haben und sie ist genau für mich gemacht und ich bin genau für sie gemacht und die Leni passt sowieso super. Also da nochmal so diese Bestätigung, diese Familie, die existiert, die ist super. Das kann aber anders laufen. Und ohne, dass da dann irgendjemand was falsch macht, weil Trauer läuft so unterschiedlich ab. Läuft auch bei uns unterschiedlich ab. Also ich traue anders als meine Frau. Und trotzdem haben wir es irgendwie geschafft, im Rahmen der Möglichkeiten von diesem Alltag halt uns gegenseitig die Räume einzurichten, dass jeder so trauen kann, wie er denkt, dass es richtig ist oder wie er es fühlt oder wie er es braucht und uns an den Schnittpunkten dann aber trotzdem gegenseitig unterstützt und geholfen, und das war ganz gut.
Ja. Habt ihr denn dann auch, ein professionelles Angebot in Anspruch genommen? Du meintest ja gerade, ihr wart dann auf einmal so in eurem Alltagstrott wieder gefangen, dass gar keine Zeit war, das aufzuarbeiten oder zu verarbeiten. Ja.
Also klar, Hope's
Angels. Also gab es zumindest das oder habt ihr das auch dann nicht geschafft?
Erstmal? Doch. Also es war dann so, meine Frau bat mich dann irgendwann, mir professionelle Hilfe zu holen in Form von einem Psychologen, Psychotherapeut, ich kenne die Unterschiede, sind mir bis heute ein Rätsel, wo ich dann noch gesagt habe, ach komm, hey, ich bin traurig, ich bin verzweifelt, ich bin wütend, ich bin so viel, was ja aber normal ist, nach dem, was uns passiert ist, was ja eigentlich schlimmer wäre, wenn es nicht so wäre, dann würde ich mir wahrscheinlich wirklich zu denken geben. Aber ich bin so viel, aber stabil dabei. So, und ich glaube nicht, dass ich es brauche. Ich komme irgendwie damit klar. Und dann meinte sie, zu meinem großen Glück, hier Männer, ihr, manchmal lohnt es sich doch wirklich auch auf seine Frauen zu hören, bestätigt sich immer wieder, meinte sie, ja, aber bitte such dir doch jetzt Hilfe, weil so ein Zusammenbruch, der kann auch später kommen. Und wenn du dann erst anfängst, dir jemanden zu suchen, dann hast du Wartezeiten von einem Dreivierteljahr. Da habe ich gedacht, ja okay, das hört sich vernünftig an, und habe mir dann jemanden gesucht, bin dann über eine andere Station dann auch wirklich in gute Hände gekommen und habe dann da meine Therapiesitzungen abgesessen und gedacht, ja gut, letztendlich tut es jedem irgendwie gut, wenn er jemanden hat, mit dem er reden kann. Also da muss nicht einmal traumatisiert für sein. Ich glaube, jeder Mensch könnte so jemanden in seinem Leben brauchen. Und es ging dann bei mir 1,5 Jahre, bis ein Zusammenbruch kam. Ja, und massiven, der hat mich dann auch knapp ein halbes Jahr komplett außer Gefecht gesetzt. Das
also, ich habe mir mal die Geburtsjahre eurer Kinder ja notiert im Vorfeld. War das während der Schwangerschaft deiner Frau dann, oder?
Ja. Müsste doch dann.
Also,
ja, klar, natürlich. Nee, auf jeden Fall, klar.
So ungefähr. So.
Ja, war so. Wobei das damit überhaupt nichts zu tun hatte. Okay. Also nicht mit der Schwangerschaft. Das war auch nochmal so ein Thema.
Das wäre jetzt nämlich direkt die Frage gewesen, weil man wieder mit dieser Situation nach diesem Alltag wieder viel krasser konfrontiert ist, wenn wieder plötzlich der Bauch der Partnerin wächst und man irgendwie vielleicht Ängste entwickelt und vielleicht
klar,
das irgendwie.
Ah, natürlich. Die hast du von der ersten bis zur letzten Sekunde und darüber hinaus. Das ist halt auch echt schade, weil das macht halt auch für eine Folgeschwangerschaft und Geburt und Anfangsphase vieles kaputt. Das war ja so, dass
bevor wir vielleicht über das Dritte sprechen, dieses Thema, wieso bist du ins Loch gefallen und oder kann man das überhaupt so fragen oder wie hat sich das ausgewirkt? Was möchtest du da uns irgendwie?
Also es war bei mir so, ich habe ja meine normale Arbeitsstelle, ich habe diese Familie zu Hause, ich habe noch ein Nebengewerbe, Hobbys und gerade in dem Nebengewerbe halt auch kommen Kunden an mich ran. Also ich mache Pinstriping und Custom Art und auch ein paar kleine Grafiksachen, aber vorwiegend mit dem Pinsel, wobei jetzt habe ich es gerade pausiert. Und es ist dann schon so, dass dann halt auch Kunden kommen, vorwiegend mit wirklich teuren, schweren Motorradumbauten oder irgendwelchen Oldtimern, Hot Rods und so und sagen, hier, ich möchte gern das und das von dir und dann ist eine Show, bis dahin sollte es fertig sein und so. Ich habe dann halt weiter fleißig Aufträge angenommen. Klar, habe natürlich erstmal so, hier, pass auf, Leute, ich brauche jetzt erstmal ein paar Wochen, um uns zu sortieren. Ich will erstmal nichts machen, aber dann halt im Zuge diesem Herrn, Alltag tut uns vielleicht ganz gut und Struktur und Routine, dann halt auch einfach weitergemacht wie vorher. Und aber auf der Arbeit habe ich, und das habe ich aber auch erst dann so im Zuge der Aufarbeitung dieses Zusammenbruchs mir dann irgendwie so zusammengeschustert. Angefangen hat es dann so, ich war am Arbeiten und auf einmal zwickt es hier und es zwickt da und dann irgendwie so in der Brust so eine Beklemmung, dann zwickt es irgendwie in der Brust, dann irgendwann tut der Arm mir, aber alles nicht so gleichzeitig, immer mal so ein bisschen und da habe ich gedacht, ja komm, jetzt bist halt auch keine 20 mehr, aber so in der Summe fahrst dann doch mal zum Hausarzt und erzählst dem das mal. Dann war der an dem Tag aber nicht da. Dann habe ich gedacht, ja komm, dann probierst du halt irgendwie am anderen Tag. Und saß dann zufällig auf dem Friedhof beim Kleinen. Wir haben ein Grab ganz am Rand vom Friedhof. War Winter, die Hecke war kahl. Hält hinter mir ein Auto, schaut zurück und dann steigt mein Hausarzt aus dem Auto. Und, hey Nick, wie geht's? Na, was machst du? Ah, ich war vorhin bei dir. Ach, wieso, was gibt's? Ach, nix, erzähle ich dir morgen, ich komm mal durch. Nee, komm, jetzt erzähl, ich bin heute auf Hausbesuch und war nicht in der Praxis, was haschen. Da ich meinte, so und so. Schaut er mich mit großen Augen an und meint so, hier, pass auf, tu mir einen Gefallen und fahr mal bitte ganz schnell ins Krankenhaus, es könnte ein Herzinfarkt sein. Da meine ich, das passt mir jetzt irgendwie gar nicht. Ich rauche jetzt rein und fahr dann ins Krankenhaus. Und meint er, jetzt machen wir so, du fahrst jetzt ins Krankenhaus und rauchst dann da auf dem Parkplatz eine, weil wenn dir dann die Lichter ausgehen, liegst du wenigstens schon an der richtigen Stelle, so auf die Art. Haben wir dann auch so gemacht. Und wurde dann da auf Herz und Nieren geprüft und da war alles in Ordnung. Also dann wirklich mit Herzkatheter und allem drum und dran, haben die mich da einmal auf links gedreht und haben dann Entwarnung gegeben, nee, alles gut. Und dann dachte ich, ja gut, dann wird es halt so eine verschleppte Grippe oder sowas sein, das kann ja auch immer mal auf die Pumpe gehen. Und wir waren schon Monate vorher immer so latent angeschlagen, nie so richtig krank, aber immer so ein bisschen, wo ich gedacht, ja, es kann halt auch einfach das gewesen sein. Kam dann guter Dinge nach Hause und dann hat der Spaß richtig angefangen, in einer völlig entspannten Situation, Samstagmorgen beim Frühstück, auf einmal Herzrasen, Schweißausbrüche, ich war felsenfest davon überzeugt, ich falle jetzt hier einfach tot vom Stuhl, das war's jetzt hier ist es Feierabend, so, und hab dann gesagt, so, Leute, passt auf, ich muss mal kurz auf die Couch legen, und hab das dann irgendwie wieder so ein bisschen runterbekommen und dann ging das halt los. Ich habe in meinem früheren Leben habe ich mal eine Ausbildung zum Jugend- und Heimerzieher auch gemacht und ab da schon, wir hatten auch das Thema Psychologie und Psychosomatik und sowas haben wir alles durchgenommen. und habe dann mal so ein bisschen in mich reingegangen und gesagt, scheiße, was ist jetzt das hier, was ist denn jetzt hier los? Und habe gedacht, nein, diese ganzen Symptome und alles, das ist eine scheiß Panikattacke, das kann ich jetzt halt hier echt brauchen wie Pickel am Arsch, so, was soll jetzt das? Und bin dann damit zu meinem Psychologen wieder gegangen und hier so und so, das und das ist passiert. Und meinte, ja klar, so wie ich das beschreibe, das ist 1A Panikattacke, dazu kam Angstzustände. Also ich hatte ganz, ganz massive Angst um Leni. Ich war jetzt nicht mehr so, dass ich nicht mehr aus dem Haus gegangen bin, aber irgendwie auf einmal malst du dir dann so Horrorszenarien, außer das sind dann auf einmal da. Ich bin immer schon wirklich gerne Auto gefahren. Ich war aufgrund meiner alten Arbeit, da habe ich teilweise am Tag meine 400-500 Kilometer auf einem Arschbacken runtergerissen. So alles in Ordnung. So und jetzt, sobald ich mit der Leni und meiner Frau im Auto nur von einer Autobahn aus war, zunächst war ich weiß gebadet. Sowas. So Verlustängste, generell Angstzustände. Mit der Leni könnte irgendwas sein, irgendwas passieren oder so. Und dann steigert man sich da so rein. Ja, klar. Schwupps, hast du wieder eine Panikattacke. Dazu kamen dann depressive Phasen. Also mein Arzt sagte dann auch zu mir, ja, und das hatte er wohl schon lang bei mir irgendwie vermutet oder diagnostiziert, aber dachte, ich wäre so stabil, dass ich das im Griff hätte und mich diese Krankheit nicht irgendwie beeinträchtigt, aber und hätte mir halt Strategien im Laufe meines Lebens aufgebaut, um damit klarzukommen, aber jetzt war das halt wohl ein Erlebnis zu viel und meine ganzen Strategien greifen nicht mehr und jetzt kommt halt diese Krankheit noch dazu, wobei ich jetzt nicht glaube, dass ich Depressionen habe oder hatte, aber auf jeden Fall depressive Phasen. Und das kam dann halt alles dann zu diesem Zeitpunkt. Und so im Nachhinein denke ich, oder ja, glaube, dass es halt so war, ich war, also so ein Erlebnis verändert dich von Grund auf. In manchen Bereichen merkst du es, in vielen Bereichen aber auch einfach nicht. So, da bist du dann auf Rückmeldungen von deiner Familie, von deinen Freunden und sowas angewiesen und muss die ernst nehmen. Zum Beispiel sagte dann meine Frau irgendwann zu mir, mein Umgang mit Stress, also ich war, das war eine Eigenschaft von mir, damit habe ich meine Frau teilweise vorher in Wahnsinn getrieben, sie hat mich aber auch dafür bewundert, ich war nie gestresst, 40 Jahre nicht. So, weil ich immer gedacht, also ich hatte schon immer so ein relativ hohes Leistungslevel auf Arbeit und privat, habe ich auch immer gern gemacht. Ich habe immer gern viel gearbeitet, immer gern viel gemacht, privat nebenher und so. Und war aber nie gestresst, weil ich immer gesagt habe, so das und das und das und das schaffe ich, kann ich schaffen. Ob ich mich jetzt, und alles, was darüber hinausgeht, schaffe ich nicht. Ob ich mich jetzt verrückt mache deswegen oder nicht, es wird halt nicht so sein. Deswegen gibt es keinen Grund, mich verrückt zu machen. So ist so. Und das war auf einmal komplett anders. So alles hat mich irgendwie gestresst. Ich bin morgens aufgestanden, schon auf 180. Meine Leistungsfähigkeit war halt auch drastisch reduziert, weil du mit dem Kopf halt einfach ist voll. Dein Arbeitsspeicher ist irgendwie voll mit dieser Trauer, mit allem, was da passiert ist. Gerade wenn du dir nicht die Zeit gibst, das nur ansatzweise, was heißt aufzuarbeiten, erstmal zu realisieren, das dauert ja schon mal eine Zeit und so. Und ich habe dann halt wahrscheinlich, das kann ich jetzt alles nur so im Nachhinein so ein bisschen mutmaßen und mich so ein bisschen unprofessionell versuchen zu analysieren. Ich glaube halt, dass ich gemerkt habe, dass ich halt nicht mehr diese Leistung bringen kann wie vorher. Und halt, um das vielleicht zu kompensieren oder mir zu beweisen, dass es doch so ist, mir halt immer nur noch mehr aufgeladen hat, sodass ich irgendwann vor einem Berg stand und so gedacht habe, so, ja nee, so
geht's nicht weiter.
Geht nicht weiter. Sowohl psychisch als aber halt auch Jobs, wo ich Jobs angenommen habe, Kunden monatelang warten ließ und so. Ich habe mich komplett übernommen mit allem und die Trauer dabei komplett rausgelassen, aber die war ja in diesem ganzen Berg ja noch nicht einmal drin, obwohl die ja die Basis von diesem ganzen Berg war. Und ja.
Ich habe mal, also du hast gerade schon angesprochen Trauer. Du hast gesagt, dass du am Grab gesessen hast. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Die ganz pragmatische Dinge, also wie organisiert man dann die Beerdigung, die Trauerfeier für ein Baby? Ich weiß jetzt nicht, hat ein Bestatter einen Säuglingssarg in seinem Fundus?
Was viele nicht wissen, ihr habt es ja vorhin schon angesprochen, so, und das wäre halt wirklich Aufgabe der Krankenhäuser und spätestens vom Bestatter, dich darüber zu informieren. Du kannst dein Kind, ich weiß nicht, wie viel es sind, aber ich glaube, um die 3 Tage, sowas plus minus, nagelt mich nicht drauf fest, mit nach Hause nehmen, in einem sogenannten Schneewittchensarg, der halt gekühlt wird. Aber dass dein Kind bei dir zu Hause ist. Ja klar, musste kühlen. Hier, ja, ich wollte jetzt irgendwie einen hässlichen Schnitzelvergleich bringen, aber so im Sommer legt dein Schnitzel 3 Tage ins Zimmer. Es ist totes Fleisch, so, und das reagiert. Von daher muss gekühlt werden. Aber es gibt die Möglichkeit, und das ist wichtig. Und das ist wichtig, dass Eltern das wissen. Ich weiß es nicht, wer es ihnen eigentlich sagen sollte. Wahrscheinlich im Krankenhaus schon direkt. Oder spätestens der Bestatter. Hat unser Bestatter uns nicht gesagt. Trotzdem, ich sagen muss, auch bei dem hatten wir großes Glück, waren wir in sehr, sehr guten Händen. Wir sind dann halt ziemlich schnell, nachdem wir aus dem Krankenhaus draußen waren, zu ihm. Und am Anfang, also war halt sehr professionell. Und ich saß so im ersten Moment, saß ich ihm gegenüber und dachte so, hey, wir haben dir gerade hier erzählt, dass unser Kind gestorben ist. Warum heulst du jetzt nicht Rotz und Wasser mit uns? Warum bist du so kalt und kannst uns hier Kataloge mit Preistabellen vorlegen? Aber im Nachhinein betrachtet, er war wirklich toll. Und gerade diese Professionalität, es ist, muss man sich halt auch bewusst machen, es ist sein Job, es ist sein Beruf, er verdient sein Geld damit. So, und aber genau diese Professionalität, die er da an den Tag legt, hat uns wiederum geschafft, das überhaupt zu schaffen. Oder uns wiederum geholfen, das überhaupt zu schaffen. Weil du so emotional bist und eigentlich gar nicht wirklich weißt, was du da tust und irgendwie funktionierst und irgendwie so robotermäßig in der Gegend rumstolperst. So, und der hat es aber im Griff gehabt. Der wusste, was zu tun ist, was es für Möglichkeiten gibt, hat uns auf die dümmsten Fragen geduldig antwortet, war trotz allem sehr liebevoll, empathisch, aber halt auch wirklich professionell dabei, und das ist wichtig. Und da war dann halt so, bei uns war es dann so, dass wir den Kleinen nach Hause bekommen haben am Tag der Beerdigung. Oben im Wohnzimmer, das haben wir halt geschmückt und haben ihm im offenen Sarg da hingestellt. Bisschen Hintergrundmusik, ein paar Lichterkerzen und so. Und haben die Gäste haben sich dann halt im Garten unten gesammelt. Da gab es Kaffee, Kuchen, Bier. Und wer wollte, das haben wir ganz klar gesagt zu allen, so, es ist ein Tag, wo keiner irgendwie was machen muss, was er nicht will. So, alles ist erlaubt, aber nichts ist irgendwie verpflichtend. So, wer möchte, kann hochgehen, kann ihn anschauen, kann sich verabschieden. Wir haben überall so weiße Papierherzchen ausgelegt und Stifte, dass man Nachrichten schreiben konnte, die man dann mit ins Grab geben kann, wenn man was sagen will oder schreiben will. Ja, genau. Und er kam dann halt morgens, bevor die Gäste kamen, hat der Herr Hart ihn uns geliefert. Dann haben wir ihn halt, war er bei uns zu Hause im Kinderzimmer. Wir haben ihn umgezogen, wir haben ihn gewaschen. Und haben ihn dann wieder in seinen kleinen Sarg zurückgelegt und halt aufgebahrt. Und ja. Und letztendlich, wie man eine Beerdigung von einem Kind feiert, gibt kein richtig und kein falsch. Wir haben gesagt, der Tag inklusive aller Leute, die dabei sind, inklusive der Musik, die läuft, inklusive was wir an Speisen und Getränke anbieten, soll so sein, wie das Leben, was er bei uns gehabt hätte. So, das hat dann nicht allen Leuten gepasst. Haben wir ja im Nachhinein auch zum Glück nur sehr wenige, aber auch schwer verletzende Reaktionen nach der Beerdigung bekommen. Wo es hieß, es wäre unwürdig gewesen. Wo wir sagen, nee. Das Grab bis heute sieht so aus wie bei uns. Bunt, immer was Neues, ein bisschen chaotisch, nicht immer ganz aufgeräumt, aber immer sehr liebevoll. Die Beerdigung war genauso. Wir hatten einen Punk-Song, also gemäßigter Punkrock von Social Distortion, When the Angels Sing, ist so ein Lied, das uns schon im Krankenhaus beiden sofort im Kopf war. Danach Nick Cave mit Into My Arms. Und dann noch was von Morrissey. Also sehr untypisch eigentlich für einen Friedhof und gerade wenn ein Kind stirbt. Aber das war das, was uns war so. Unser Sohn, der dem das Leben bei uns genommen wird, der uns genommen wird, um sein Leben mit uns zu teilen, soll wenigstens diesen Tag so haben, wie der Rest seines Lebens bei uns glaube wäre. So haben wir uns entschieden. Wir haben letztendlich eine Party, wäre jetzt übertrieben gesagt, aber wir haben Freunde eingeladen. Es lief Musik. Es wurde gegessen, getrunken. Später haben wir sogar irgendwie gelacht, was halt auch gut tat, irgendwie diese Ablenkung zu haben. Und es war für uns in Ordnung, aber in richtig und falsch. Es gibt Leute, für die wäre es wahrscheinlich richtiger gewesen, das nur mit den Großeltern zusammen. Von daher kann ich keine Antwort drauf geben. Ich kann nur sagen, wie wir es gemacht haben. Und wir würden es heute genau so wieder tun, ja. Auf jeden Fall. Ja, ich will jetzt in vorher. Ach je, bremst mich, wenn ich irgendwie ins Schwafeln komme.
Alles supi. Also, ich schließe mich da voll und ganz an und finde es einfach schön, wie es ihr gemacht habt. Und es ist euer Sohn. Und ich, für mich ist es unvorstellbar, überhaupt diese Frage den Eltern stellen zu können, weil das ein Werteprinzip von mir missachtet oder total gegen den Strich geht, wie man ungefragt in so einer Lebenssituation einem Menschen in dieser tiefen Trauer, auch wenn es vielleicht Großeltern waren, weil es vielleicht auch konservativeres Gedankengut irgendwie existiert, überhaupt diesen, musst du bitte nicht drauf eingehen, wer es war, aber ist für mich einfach unvorstellbar und total unangebracht und umso schöner, wie ihr das gemacht habt, weil man fühlt es einfach, was ihr damit bezwecken wolltet, deswegen habe ich mir zum Ziel gesetzt, wenn du mir im Nachgang auch mal verrätst, wo Nick Junior beerdigt ist, einfach mal selber vorbeizufahren und mir das Grab anzuschauen, weil du hast es genau so beschrieben, wie anscheinend ja auch die Trauerfeier verlief. Und das ist einfach schön.
Musste nachts hingehen, da leuchtet es immer schön. Also ich habe ganz viel Lichter installiert und das ist so seit 3 Jahren, wirklich bis auf wenige Ausnahmen, aber täglich so mein Ritual. Wenn zu Hause alle schlafen und die Küche gemacht ist und überhaupt, muss der Hund sowieso noch kurz aufs Klo. Und wir haben das große Glück, dass der Friedhof fußläufig 2-3 Minuten von hier entfernt ist. Also sind gerade ein paar Kurven. Und dann schnappe ich mir den Hund und ich laufe jeden Abend zum Grab runter, habe da so meine Kerzen, die ich anzünde. Eine Dose Whisky Cola und sitzt da so manchmal eine Viertelstunde, manchmal 2 Stunden und das ist so meine Ruhezeit am Tag. Wir haben das Grab ganz am Rand vom Friedhof unter einer echt schön großen, so einer Blutbuche. Ich habe für die große Schwester, mittlerweile auch für die Kleine, habe ich eine Schaukel dort aufgehangen. Ich habe eine Bank dorthin gestellt und immer mal wieder siehst du am Grab, okay, es saß jemand da oder jemand hat was zu ihm gebracht. Das ist auch immer sehr schön. Halt einfach immer, wenn du merkst, er wird von anderen Leuten wahrgenommen.
Das ist schön.
Also, das tut einfach gut. Ja.
Ja, Wahnsinn. In Anbetracht der Zeit und auch in Bezug auf euer oder dein oder euer Ritual für die Zuhörer, wir haben 20 nach 11 und dass Nick Junior nicht auf Papa warten muss, hätte ich fast gesagt. Ich glaube, da gibt es auch kein Ende im Rahmen dieser Episode. Ich habe so viele Fragen, aber Ben Papin und ich sind eh bekannt dafür, auch Gäste gerne zweimal vors Mikro dann zu holen. Ja. Von daher, für mich passt das. Ich weiß nicht, Ben Papin, wie du das siehst, und ich würde mich freuen, mit dir mal deinen Sohnemann besuchen zu dürfen, und bringe auch gerne zwei Dosen oder drei Dosen, wenn Ben Papin mitkommt, Jack Daniels mit dazu. Und bedanke mich, unabhängig jetzt, was Ben Papin sagt, für ob er noch Fragen hat, für die sehr, sehr schöne Episode, und wünsche euch als Familie alles Gute.
Dann würde ich sagen, wir machen für diesen Moment, machen wir jetzt für diese Episode erstmal Schluss. Mhm. Und sagen aber, da ist noch so viel, über das wir sprechen wollen, dass wir eine zweite Episode dazu aufnehmen. Da sind ganz viele Dinge, die bei mir noch auf der Liste stehen. Wenn Nick sagt, er nimmt sich nochmal die Zeit mit uns, dann würde ich gerne eine zweite Episode anhängen.
Ja, sehr, sehr gerne.
Ja, das freut uns.
Cool, weil das, also ich,
ja, es gibt so viele Sachen, die mir selbst ja noch auf dem Herzen liegen, wo ich denke, das wäre wichtig, das
auch mal loszuwerden.
Nee, zu erzählen, einfach Leute vorzubereiten, wie reagiere ich überhaupt, wenn das im Bekanntenkreis passiert. Das muss ja nicht mal nur dir selbst passieren. Ja. Das ist ja halt auch wichtig, dass dein Umfeld vernünftig reagiert. Sowas. Also,
Ja, genau, das sind auch Sachen, die die Liste ist noch relativ lang, deswegen dann sollten wir das unbedingt machen. Ich kann sagen, das ist mit Abstand die ergreifendste Episode und mit einem Wahnsinnsabstand, und wir hatten hier schon wirklich viele auch sehr persönliche, sehr tiefgehende Episoden mit tollen Gästen, aber das ist heute wirklich die ergreifendste Episode gewesen, die wir hier in unserem Podcast erleben. Bisher erleben durften. Ich war mehrfach mal gemutet, weil ich mich hier mit Taschentüchern selbst versorgen musste, und ich finde, also das jetzt mal für den ersten Teil schon mal ein unglaubliches Dankeschön an dich, dass du so offen die Geschichte von Nick Junior und euch teilst, dass du uns emotional auch so mitnimmst, und dass wir
das funktioniert nur dadurch emotional, das Thema.
Ja, dass wir dadurch vielleicht auch und alle, die das jetzt gehört haben oder die das noch hören werden, vielleicht auch einen anderen Umgang damit pflegen werden und auch einen anderen Umgang dazu haben werden. Das wäre sehr zu wünschen. Also auf jeden Fall erstmal auch von mir vielen, vielen Dank und alles Gute fürs Erste, und die zweite Episode folgt, das steht fest.
Sehr gerne, ja.
Perfekt. Dann liebe Grüße an Nick Junior und an die ganze Family.
Sag ich.
Auch von mir bitte.
Und ich hoffe, du berichtest ihnen ein bisschen von der heutigen Aufnahme. Lass dir den Whisky schmecken und fühl dich gedrückt, mein Lieber. Bis dann.
Dankeschön. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao, Nick.